südlich in der Zentralschweiz, A14 Richtung Luzern ab Rütihof.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Unsere Themen am Mittwoch, dem 4. Juni. Der Krieg in Gaza. Die Universität Genf kappt ihre Beziehungen zu den Universitäten von Jerusalem und Tel Aviv. Unser Thema gleich zuerst. Dann die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen durch eine umstrittene Organisation. Es läuft chaotisch. Und eine Packung Nudeln hilft den hungernden Menschen auch nicht.
Das Problem ist, viele Menschen leben eben im Zelt oder sogar auf der Straße. Die haben gar keine Töpfe zum Kochen, die haben kein Gas oder kein Feuerholz. Und die haben bisher eine warme Mahlzeit in einer Suppenküche bekommen und können mit den Nudeln eigentlich fast gar nichts anfangen.
Sagt Spiegeljournalistin Juliane von Mittelstädt. Seltsame Departementsverteilung. Im Kanton Tessin wollen zwei Lega-Regierungsräte ihre Departemente tauschen. Der via Zeitung verkündete Wechsel sorgt für Empörung. Härtere Strafen für mehr Delikte. In Italien beschneidet das neue Sicherheitsdekret die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger. Das Land werde sicherer, sagt die Rechtsregierung. Das Land werde autoritärer, sagt die Opposition. Schließlich, der afrikanische Kontinent zerbricht. Zwei Erdplatten driften auseinander und reißen Afrika in zwei Teile.
Es gibt Leute, die vergleichen die Erdplatten mit so einem Snickers-Riegel, der oben auch die spröde Schokolade hat und innen drin die duktile Masse. Und in Afrika werden jetzt diese Platten durch große plattentektonische Kräfte auseinandergezogen und auseinandergerissen.
Sagt Geologieprofessor Sascha Brune. Und diese Entwicklung geht schneller als bislang angenommen. Eine Lektion in Geologie. Hier im Echo der Zeit. Die Universität Genf beendet eine strategische Partnerschaft mit der Hebräischen Universität in Jerusalem und einen Studentenaustausch mit der Universität in Tel Aviv. Eine Reaktion auf das israelische Vorgehen in den Palästinensergebieten. Die Leitung der Universität Genf will das aber nicht als politisch verstanden wissen. Westschweiz-Korrespondent Philipp Reichen berichtet.
Pro-palästinensische Aktivistinnen und Aktivisten machten seit Monaten Druck. Sie forderten vom Rektorat der Universität Genf, sämtliche akademischen Beziehungen nach Israel abzubrechen. Vor einem Jahr besetzten sie tagelang ein Universitätsgebäude. Am Ende musste die Polizei das Gebäude räumen. Seither gibt es regelmäßig Kundgebungen in und außerhalb der Uni. Nun kommt die Unileitung den Aktivisten entgegen. Rektorin Audrey Löber gab am Dienstag bekannt, die Uni Genf beende eine strategische Partnerschaft mit der Hebräischen Universität in Jerusalem.
On a plus de partenariat stratégique avec l'Université hébraïque de Jérusalem.
Darüber hinaus wird man in Genf auch einen Studentenaustausch mit der Uni in Tel Aviv nicht weiterführen. Auf die Frage, ob der Entscheid nicht rein politisch motiviert sei, sagt die Rektorin:
Non.
Die Universität sei keine politische Institution, man sei keine Regierung.
L'université n'a pas un rôle politique, on n'est pas un gouvernement.
Vielmehr stünden monatelange strategische Überlegungen dahinter.
C'est une réflexion stratégique de l'institution qu'elle mène depuis plusieurs mois.
In einem Kommuniqué schreibt die Universitätsleitung jedoch, sie bringe ihre, Zitat, Empörung über die humanitäre Lage in Gaza zum Ausdruck und fordere alle Parteien, insbesondere die israelische Regierung, zur Achtung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts auf und erinnere an das Recht der Bevölkerung auf Zugang zu Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung. Ein wissenschaftlicher Ausschuss habe zu diesem Schritt geraten. Wer diesem angehörte und auf welchen Grundlagen er entschied, bleibt offen. Offen bleibt auch, ob es in der Forschung Probleme gab. Bei der Partnerschaft war es um ein von den Universitäten in Jerusalem und Genf finanziertes Projekt zur Erforschung von Krankheiten und der Entwicklung von Medikamenten gegangen. Wissenschaftlerinnen in Genf könnten aber auch in Zukunft mit Kolleginnen in Jerusalem zusammenarbeiten, stellt Audrey Löber klar.
Alors les chercheurs peuvent continuer de collaborer. On peut très bien avoir un chercheur suisse qui sur une thématique médicale par exemple collabore avec un chercheur de l'Université hébraïque de Jérusalem.
Die Universität Genf steht mit ihrer Haltung schweizweit ziemlich alleine da. Die Universität Bern wird ihren Studentenaustausch mit der Hebräischen Universität in Jerusalem weiter pflegen. Eine Sprecherin begründet dies damit, dass eine Beendigung der Zusammenarbeit mit akademischen Institutionen in Israel eine massive Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit bedeuten und jeglichen akademischen Werten widersprechen würde. Auch an der Universität Basel ist die Einstellung von Forschungskooperation und Studentenaustausch aktuell kein Thema. Die ETH in Lausanne teilt mit, man verurteile Verstöße gegen die Menschenrechte und das Völkerrecht, aber ein akademischer Boykott käme für sie nicht in Frage.
Die Nachrichtenübersicht nun. Der Kanton Wallis leistet Soforthilfe für das Lötschental, wo vor einer Woche das Dorf Platten und umliegende Siedlungen durch einen Gletschersturz verschüttet wurden. 10 Millionen Franken hat der Kanton gesprochen. Dominik Brandt.
An einer Medienkonferenz hat die gesamte Walliser Kantonsregierung zudem erklärt, dass eine Strategiegruppe eingesetzt werde. Diese soll einen Fahrplan für den Wiederaufbau von Platten ausarbeiten. Dringende Räumungs- oder Wiederherstellungsarbeiten sollen unbürokratisch erledigt werden können, also ohne übliche Verwaltungs- und Vergabeverfahren. Mitte-Staatsrat Christoph Darbele sagte, die Soforthilfe sei wichtig, es gelte aber auch, dem Tal wirtschaftlich eine Perspektive zu bieten. Andere Kantone und Organisationen haben ebenfalls finanzielle Hilfe in Aussicht gestellt. In der Schweiz soll der Verkauf von elektronischen Einwegzigaretten verboten werden. Der Ständerat hat sich für ein Verbot von sogenannten Puffbars ausgesprochen. Er folgt damit dem Nationalrat, der den Vorstoß bereits im letzten Jahr gut geheißen hat.
Die deutsche Regierung will künftig allein entscheiden können, welche Länder als sichere Herkunftsstaaten für Asylsuchende gelten.
Und zwar per Rechtsverordnung, wie ein beschlossener Gesetzesentwurf vorsieht. Das heißt, ohne dass es die Zustimmung der Bundesländer braucht. Von diesen gab es in der Vergangenheit bei Verschärfungen des Asylrechts teils Widerstand. Der Gesetzesentwurf muss noch vom Bundestag, dem deutschen Parlament, abgesegnet werden. Bulgarien erhält grünes Licht für die Einführung des Euro als offizielle Währung ab dem 1. Januar 2026. Das Land erfülle alle Kriterien, teilt die EU-Kommission mit. Zu diesen Kriterien gehören zum Beispiel solide öffentliche Finanzen und stabile Wechselkurse. Zudem darf die Teuerung nicht zu hoch sein. Gegen den Euro gibt es in Bulgarien Proteste von Menschen, die befürchten, dass die Preise steigen werden. Österreich macht zu viele neue Schulden, gemäß den Regeln der EU. Die EU-Kommission will deshalb gegen Österreich ein Defizitverfahren einleiten, wie sie mitteilt. Letztes Jahr betrug das staatliche Defizit von Österreich 4,7% der Wirtschaftsleistung. Die Obergrenze der EU liegt bei 3%. Defizitverfahren laufen im Moment gegen insgesamt 8 EU-Staaten. Zum Sport. Die Verantwortlichen der Tour de Suisse reagieren mit einer Neuerung auf die tödlichen Unfälle im Radsport in den letzten Jahren. An der diesjährigen Rundfahrt durch die Schweiz werden sämtliche Rennvelos mit kleinen GPS-Trackern ausgestattet. Das hat Tourdirektor Olivier Senn bekannt gegeben. Mit den Trackern kann jederzeit überprüft werden, wo sich die Fahrerinnen und Fahrer befinden. Bei Auffälligkeiten schlägt das System Alarm. Zu den Börsendaten von 18.08 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 12.299 Punkten, plus 0,5%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,1%. Der Euro wird zu 93,43 gehandelt, der Dollar zu 81,77.
Und wie entwickelt sich das Wetter, Dominik Brandt?
Bis in die Nacht hinein ziehen teils Regen oder heftige Gewitter vorbei. Im Norden sind Hagel, Sturmböen oder Starkregen möglich. Im Süden gibt's in der Nacht teils sehr große Regenmengen. Es könnten Bäche über die Ufer treten und auch Erdrutsche sind möglich. Morgen ist es dann zeitweise sonnig und es wird nur stellenweise nass, besonders auf der Alpen-Südseite. Die Temperatur um 20 Grad.
Die Lage im Gazastreifen verschlimmert sich von Tag zu Tag. Die Menschen hungern, viele sind krank, es gibt keine adäquate Versorgung. Verteilzentren der umstrittenen Organisation Gaza Humanitarian Foundation, GHF, wurden heute vorübergehend geschlossen, angeblich für Renovierungs- und Reorganisationsarbeiten. Die international heftig kritisierte GHF hatte am 27. Mai mit der Verteilung von Lebensmittelpaketen begonnen, nach einer zweimonatigen Totalblockade, während der Israel keine humanitäre Hilfe in das Küstengebiet gelassen hatte. Der Einsatz der GHF war von chaotischen Szenen und tödlicher Gewalt in der Nähe ihrer Zentren geprägt. Allein gestern Dienstag wurden laut Berichten 27 Menschen von Schüssen getötet, die ein GHF-Zentrum erreichen wollten. Die Informationen lassen sich teils nicht unabhängig überprüfen. Israel lässt keine unabhängigen ausländischen Journalisten ins Gebiet. Juliane von Mittelstädt verfolgt für den Spiegel unter anderem die Entwicklungen im Gazastreifen und sie verfügt über eigene Kontakte dort. Ich habe sie gefragt, was sie über die Vorfälle weiß, bei denen Hilfesuchende beschossen wurden.
Also was wissen wir natürlich nur über Augenzeugen vor Ort. Wir können ja selber nicht hin. Wir wissen aber, dass 31 Menschen am Sonntag getötet worden sein sollen und 176 verletzt. Und gestern dann 27 Menschen getötet und 90 verletzt. Das sind Zahlen, die kommen von der Hamas-Gesundheitsbehörde. Wir können sie, wie gesagt, nicht überprüfen. Aber es gibt zahlreiche Zeugen vor Ort, Journalisten, Ärzte, Mitarbeiter vom Roten Halbmond, die diese Zahlen mehr oder weniger bestätigt haben. Was wir nicht genau wissen, ist, wer geschossen hat, aber gestern hat ja die israelische Armee selber zugegeben, sie hätten Warnschüsse auf Verdächtige abgegeben. Von daher ist es relativ naheliegend, dass zumindest ein Teil der Menschen auch durch die israelische Armee getötet worden ist.
Wie erklären Sie sich, dass es zu diesen Vorfällen gekommen ist?
Ich vermute, es liegt einfach an der chaotischen Organisation. Die Menschen werden zu Hilfszentren in einer Militärzone gelotst über Wege, die kaum noch als Wege zu erkennen sind. Sie sind verzweifelt. Sie gehen meistens schon mitten in der Nacht los, um als Erste da zu sein. Und ihnen ist nicht klar, wo sie da genau sind, wo sie lang gehen dürfen, wo gefährliche Zonen sind. Sie versuchen, wie gesagt, möglichst schnell dort zu sein. Und ich vermute, dadurch ist es einfach zum Chaos gekommen. Die Leute sind dann vielleicht auf Armeestützpunkt oder Stellungen zugegangen, von denen sie gar nicht wussten, dass sie da sind.
Das spricht nicht für die Logistik der Organisation Gaza Humanitarian Foundation.
Genau, das spricht nicht für die Logistik dieser Organisation und das ist aber ehrlich gesagt auch genau das, wovor die UNO und internationale Hilfsorganisationen, die schon lange in Gaza tätig sind, gewarnt haben. Sie haben gesagt, dass es nicht möglich ist, in so kurzer Zeit die Verteilung von Hilfe zu organisieren und sie haben von Anfang an gesagt, diese 4 oder 5 Verteilungszentren, die aufgesetzt werden, sind viel zu wenig. Die UNO hat 400 über ganz Gaza verteilt und sie haben genau vor chaotischen Szenen und diesem Ansturm, den es jetzt gab, gewarnt.
Was erhalten die Menschen eigentlich an Hilfsgütern?
Die Menschen bekommen Pakete und denen ist tatsächlich alles drin, was man so im Supermarkt als Grundnahrungsmittel auch einkaufen würde. Also Nudeln, Reis, Linsen, Öl, Zucker, Mehl. In einigen Päckchen gab es dann auch noch Keks oder Tahini, habe ich auf Fotos gesehen, also so eine Art Sesampaste. Das Problem ist, viele Menschen leben eben im Zelt oder sogar auf der Straße. Die haben gar keine Töpfe zum Kochen, die haben kein Gas oder kein Feuerholz. Und die haben bisher eine warme Mahlzeit in einer Suppenküche bekommen und können mit den Nudeln eigentlich fast gar nichts anfangen.
Diese Organisation erfüllt die humanitären Prinzipien also nicht?
Genau, sie erfüllt sie nicht. Also zu den humanitären Prinzipien gehört ja auch Neutralität, Unparteilichkeit, Menschlichkeit. Und die erfüllt sie offenbar nicht. Und das sagt nicht nur ich nicht, sondern das sagt auch ihr gerade zurückgetretener Chef, der aus diesem Grund ausgeschieden ist, hat gesagt, diese Organisation kann diese humanitären Prinzipien nicht erfüllen. Und tatsächlich war das auch die Kritik von UNO und Hilfsorganisationen von Anfang an, die davon gesprochen haben, dass das eben eine militarisierte Hilfe ist, die politischen Zielen folgen soll, nämlich auch zum Teil Vertreibung der Palästinenser in den Süden des Gazastreifens.
Also da gibt es einen politischen Hintergrund.
Den gibt es auf jeden Fall. Also es gibt ja Mitglieder der israelischen Regierung, die von Anfang an gesagt haben, dass sie überhaupt gar keine Hilfe in den Gazastreifen lassen wollen. Und die Tatsache, dass man jetzt Hilfe über GHF, diese Stiftung, verteilt, resultiert daraus, dass der internationale Druck, vor allem der amerikanische Druck auf Israel, groß geworden ist, die 11-wöchige Blockade zu beenden. Und dann hat Israel eben diesen Form von Verteilmechanismus über diese Stiftung unterstützt, um weiterhin die Kontrolle über die Verteilung von Hilfsgütern zu haben.
Israel sagt ja auch, es wolle verhindern, dass die Hamas Hilfsgüter entwende. Halten Sie das für berechtigt?
Israel sagt, dass das das Ziel ist. Das Problem ist, dass dieses Ziel aber über diese Stiftung nicht erreicht werden kann. Und sie haben auch bisher keine Belege dafür vorgelegt, dass die Hamas in großem Stil Lebensmittel geplündert und dann teuer auf dem Schwarzmarkt verkauft hat und sich davon finanziert. Und das besonders Zynische jetzt in der Lage ist, dass wir sehen, dass aber all das, was jetzt über die GHF eigentlich geschehen sollte, nämlich dass verhindert wird, dass die Hamas an Lebensmittel gelangt, überhaupt nicht eingelöst werden kann, weil die Menschen, die da hinkommen, die werden gar nicht kontrolliert. Jeder, der da vorne in der Reihe kriegt, der kann sich ein Päckchen nehmen. Also ob dann da letztlich Zivilisten als Zivilisten getarnte Hamas-Kämpfer drunter sind, das kann überhaupt gar nicht kontrolliert werden. Und viele, die dann die Lebensmittel abgeholt haben, werden danach von Plünderern überfallen. Und das heißt, es gibt viel weniger Kontrolle über diese Lebensmittel, als es sie vorher gab.
Sagt Spiegel-Redaktorin Juliane von Mittelstädt. Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter mit dem Zustand der FDP nach dem angekündigten Rücktritt von Parteipräsident Burkhardt. Mit zwei Tessiner Lega-Regierungsräten, die spontan entschieden haben, ihre Departemente zu tauschen. Mit härteren Strafen gegen Demonstranten oder Hausbesetzerinnen in Italien. Mit den Sorgen der Arktis-Anrainerstaaten, weil Russland aufrüstet und enger mit China zusammenspannt. Und mit großen Bewegungen im Innern der Erde, die den afrikanischen Kontinent auseinanderreißen. 5 Monate Zeit hat die FDP, um eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten zu finden, nachdem Thierry Burkhardt seinen Rücktritt für den Herbst angekündigt hat. Stellt sich die Frage nach der künftigen Ausrichtung der Partei. Die FDP ist unter Burkhardt nach rechts gerückt bei den letzten Wahlen, hat sich das allerdings nicht ausbezahlt. Ist der aktuelle Kurs also der richtige oder braucht es eine Änderung? Bundeshausredaktor Andreas Stütli berichtet.
Seit 10 Jahren verliert die FDP bei nationalen Wahlen kontinuierlich Wähleranteile. Bei den letzten eidgenössischen Wahlen erreichte sie noch 14,3%, ein historischer Tiefststand. Und seither verlor die FDP auch bei den meisten kantonalen Wahlen Sitze. Sie hat heute ein klareres Profil und dennoch weniger Wähleranteile. Wie das zusammengeht, erklärt Chloe Janz, Politologin bei GFS Bern, am Beispiel der Asylpolitik.
Im Zweifel wählt man lieber das Original. Das haben wir in den letzten Wahlen gesehen, insbesondere eben auch bei den kantonalen Wahlen, wo die SVP deutlich besser abgeschnitten hat. Die FDP hat zwar versucht, sich in Migrationsthemen harter zu positionieren, aber offensichtlich hat das nicht zu Erfolgen an der Urne geführt.
Aber auch beim Wirtschaftskurs drang die FDP offenbar nicht bis zur Wählerschaft durch. Das liegt laut Chloe Janz auch an einem veränderten Umfeld. Für viele Jahre habe in der eher wirtschaftsfreundlich eingestellten Schweiz gegolten, was für die Wirtschaft gut sei, sei auch für die Schweiz gut.
Diese Annahme ist immer mehr unter Druck geraten, Stichwort Abzocker. Man ist misstrauisch gegenüber Großkonzernen. Es gibt immer mehr Globalisierungskritik und all diese verschiedenen Kritikpunkte, die schaden nicht nur Wirtschaftsanliegen bei Abstimmungen oder an der Urne, sondern eben auch der FDP.
Für die Freisinnigen sind auch die anderen Landesteile besonders wichtig. Ihr Wähleranteil ist in der Westschweiz und im Tessin deutlich höher als in der Deutschschweiz. Gerade in der Westschweiz ist bei den letzten eidgenössischen Wahlen erstmals die SVP an der FDP vorbeigezogen. Die SVP war mit dem damaligen Präsidenten Marco Chiesa auch sehr präsent in der Romandie. Ebenso die SP, für die der zweisprachige Co-Präsident Cedric Wermuth oft das Wort ergriff. Thierry Burkhardt hörte man in der Westschweiz hingegen selten. Olivier Mölli verfolgt die Positionen der FDP in der Romandie schon lange. Der Historiker ist selbst Mitglied der FDP und Autor mehrerer Bücher zu den Parteien und zur Schweizer Geschichte. Gerade in der Asylpolitik seien die Positionen in der Westschweiz anders als in der Deutschschweiz, sagt er. Zweifellos hätten die Romos andere Sensibilitäten als die Deutschschweizer. Aber egal wie die FDP entscheide, sei sie näher bei der SVP oder bei den Grünliberalen oder der SP, die FDP bewege sich stets in diesem Spannungsfeld.
Le PLR vit constamment dans ces tensions-là.
Auf nationaler Ebene ist die Mittepartei die größte Konkurrentin der FDP, auch wenn es um die Frage geht, welche Partei wie viel Bundesratssitze hat. Die Mitte hat sich zuletzt gefangen, auch dank dem Zusammenschluss mit der BDP und dem Namenswechsel von der CVP zur Mitte. Die Mitte habe Wähleranteile gewonnen, sagt Chloe Janz.
Bei der FDP ist das offensichtlich nicht der Fall. Da ist es immer noch so, dass man auf der Suche nach Themen, nach diesem unique selling point ist, den einem eben abhebt von allen anderen Parteien. Und da sind wir offensichtlich nicht am Ziel.
Dabei bleibt die FDP in ihrem ewigen Dilemma. Sie muss sich gegen die Parteien links und rechts von ihr abgrenzen und auch in der EU-Frage bis im Herbst Stellung beziehen. Die Frage, wer die Nachfolge von Thierry Burkhard antritt, wird bei der weiteren Positionierung entscheidend sein.
Im Kanton Tessin sorgt ein ungewohntes politisches Manöver für Aufsehen und für Empörung. Die beiden langjährigen Lega-Regierungsräte Norman Gobbi und Claudio Zali haben angekündigt, dass sie ihre Departemente tauschen wollen, mitten in der Legislaturperiode. Gobbi würde das Polizei- und Justizdepartement seinem Parteikollegen Zali abgeben und im Gegenzug dessen Bau- und Umweltdepartement übernehmen. Pikant, angekündigt wurde der geplante Tausch nicht von der Regierung, sondern über die Lega-nahe Sonntagszeitung Mattino della Domenica. Die beispiellose Aktion überrumpelte die Regierung und sorgt für Kritik und Unverständnis von links bis rechts, ja sogar beim Lega-Verbündeten SVP. Tessin-Korrespondent Ivan Santoro.
In einer Kollegialregierung ist es eigentlich üblich, dass interne Veränderungen im Kollegium besprochen werden und dieses dann darüber informiert. Stattdessen wurde die Öffentlichkeit hier via Zeitung über den geplanten Departementswechsel informiert. Ein Affront, nicht nur gegenüber dem Regierungskollegium. Mittlerweile ist klar, der Vorschlag ist weder von der Gesamtregierung abgesegnet, noch ist klar, ob das rechtlich überhaupt möglich ist. Denn ein Departementswechsel ist laut Tessiner Verordnung eigentlich nur zu Beginn der Legislatur oder bei Ersatzwahlen vorgesehen. Trotzdem haben sich die beiden Lega-Regierungsräte zwischenzeitlich bereits verhalten, als wäre der Departementswechsel nur noch eine Formsache, ja, bereits vollzogen. Die Begründung für die Rochade wirkt konstruiert. Claudio Zali, so die Lega, könne als ehemaliger Richter die Justiz besser verstehen. Norman Gobbi wiederum bringe konstruktive Ansätze in die Raumentwicklung ein. Weshalb erfolgt dann der Wechsel inmitten der Legislatur und erst jetzt? Die Begründung, dass die Departemente frischen Wind bräuchten, überzeugt kaum. Beide Politiker sind seit mehr als 10 Jahren im Regierungsrat. Näher liegt der Verdacht, dass die Lega mit dieser Rochade bereits vorzeitig den Wahlkampf eröffnen will. Denn die Partei ist unter Druck. Ihre beiden Sitze im Regierungsrat hat sie nur dank einem Bündnis mit der SVP geholt. Und die Zusammenarbeit mit diesem Partner gestaltet sich zunehmend als schwierig. Mit dem Departementstausch könnten die beiden altgedienten Regierungsräte mit neuen, noch nicht realisierten Ideen punkten und von den uneingelösten Versprechen und Versäumnissen in ihren bisherigen Departementen ablenken. Von links bis rechts wird die Aktion als selbstherrliche Inszenierung kritisiert. Die Mitte nennt das Vorgehen eine improvisierte Aktion, die zeige, dass die beiden Lega-Vertreter in ihren bisherigen Ressorts wenig erreicht hätten. Die SP spricht von einem reinen PR-Manöver. Selbst aus der SVP, dem Bündnispartner der Lega, kommt Kritik. Fraktionschef Sergio Morisoli vergleicht das Vorgehen mit einem panischen Trainerwechsel kurz vor Saisonende. Mittlerweile hat sich die Tessiner Regierung in einem Kommuniqué erstmals offiziell zur Departementsrochade geäußert. Darin kritisiert sie das Vorgehen der beiden Amtskollegen und teilt zugleich mit, man nehme sich nun die nötige Zeit, den Antrag zu prüfen und dann im Interesse der Institutionen zu entscheiden. Gobbi und Zali haben sich nach der Kollegenschelte sofort entschuldigt für ihr Vorgehen, in der Sache aber bleiben sie dabei. Im Herbst wollen sie die Departemente tauschen. Wie das Manöver endet, ist offen. Politisch ist der Tausch blockiert, rechtlich umstritten und für die Sachpolitik zumindest fraglich.
In Italien hat das Parlament heute verschiedene Gesetze und vor allem Strafen empfindlich verschärft. Die Rechtsregierung spricht von einem Sicherheitsdekret. Die Opposition entgegnet, Italien werde mit diesen neuen Maßnahmen nicht sicherer, sondern autoritärer. Wer beispielsweise an nicht genehmigten Demonstrationen teilnimmt oder wegen der Klimakrise den Verkehr blockiert, riskiert in Zukunft eine bis zu 2-jährige Haftstrafe. Franco Battel berichtet aus Rom.
Vergogna, Schande. Italiens Opposition versuchte heute mit einer Sitzblockade die kleine Parlamentskammer lahmzulegen und das Dekret doch noch zu verhindern. Vergeblich. Das sogenannte Sicherheitsdekret, das das Parlament heute definitiv genehmigte, hat es in sich. So gibt es etwa kein Pardon mehr für Klimaaktivisten, die sich auf Straßen kleben, oder für jene, die leerstehende Liegenschaften besetzen. Ihnen drohen bis zu 2 Jahre Haft. Ähnliches gilt für Leute, die ohne Bewilligung demonstrieren, oder für Gefangene, die im Gefängnis gegen unhaltbare Haftbedingungen protestieren, selbst wenn sie dies mit passivem Widerstand tun. Sie müssen mit einer zusätzlichen Gefängnisstrafe rechnen. Das neue Dekret bringt Italien 14 neue Delikte und 9 Strafverschärfungen. Alberto Balboni ist Senator von Melonis Partei Fratelli d'Italia. Er warf den Linken vor, die Ängste und Befürchtungen der einfachen Leute, die sich mehr Sicherheit wünschten, zu ignorieren.
E voi ormai siete confinati nei salotti radical chic, ma non state più in mezzo alla gente.
Die Linke sei radikal schick geworden und habe sich in den vornehmen Salons der italienischen Innenstädte verschanzt, während die einfache Bevölkerung in den Vorstädten mehr Sicherheit und härtere Strafen wolle und darum schon längst rechte Parteien bevorzuge. Mit dieser Lesart ist die angesprochene Linke in keiner Art und Weise einverstanden. Senator Andrea Giorgis vom sozialdemokratischen Partito Democratico kritisierte, dass die Maßnahmen als Dekret, also als Notrecht, erlassen wurden und zudem mit einer Vertrauensabstimmung durchs Parlament gezwängt würden.
Il vostro modo di trasformare il Parlamento da luogo di discussione in luogo di mera esecuzione.
Die Rechtsregierung habe das Parlament dazu degradiert, Dekrete der Regierung nachträglich nur noch abzunicken. Das Parlament sei kein Ort der Diskussion mehr. Wobei eine eingehende Debatte bitter nötig wäre, denn das Dekret beschneide Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger. Sachverständige wenden zudem ein, Italiens Gefängnisse seien längst übervoll. Es gebe gar keinen Platz mehr für neue Häftlinge infolge weiterer oder härterer Strafen. Schon heute ist die Zahl der Suizide in Italiens Haftanstalten erschreckend hoch. Tatsächlich hat die Regierung Meloni schon vor diesem Dekret diverse Strafen verschärft oder neue Delikte eingeführt. Wer zum Beispiel im Ausland über eine Leihmutterschaft zu einem Kind gekommen ist, muss neu mit einer Haftstrafe rechnen. Aber auch Minderjährige werden von Italiens Justiz seit kurzem härter angefasst. Kritiker sagen, es brauche nebst Gesetzen und Strafen auch Chancen, mehr Bildung, Lehrstellen, höhere Löhne. In ein paar Jahren wird man wissen, ob schärfere Gesetze Italien tatsächlich sicherer machen.
Das ist das Echo der Zeit am Mittwochabend. Hier geht's weiter mit geologischen Verschiebungen unter dem afrikanischen Kontinent und zuerst mit geopolitischen Verschiebungen in der Arktis. China und Russland vertiefen ihre Zusammenarbeit in der Arktis und Russland rüstet auf im hohen Norden. Die USA wiederum wollen Grönland annektieren. Es herrscht Alarmstimmung bei den westlichen Arktis-Anrainerstaaten, unterdessen alles NATO-Mitglieder. Bereits ist die Rede vom Nordpolarraum als nächsten Kriegsschauplatz. Ein Besuch beim norwegischen Fridtjof Nansen-Institut, einer der wichtigsten Denkfabriken für die Arktis, sorgt indes für etwas mehr Nüchternheit und Gelassenheit. Fredrik Steiger berichtet.
Mehr Idylle geht kaum. Vögel zwitschern, Radfahrer strampeln sich auf Parkwegen ab, daneben Jogger. Und am Fuß der kleinen Erhebung leuchtet im Hintergrund das Blau des Oslofjordes. Hier hat das Fridtjof Nansen-Institut seinen Sitz, benannt nach dem Polarforscher und Friedensnobelpreisträger aus der vorletzten Jahrhundertwende. In Norwegen gilt er als Nationalheld. Gleich hinter dem Institut befindet sich sein Grab. Die Arktis, mit der man sich am Nansen-Institut befasst, ist indes kein Idyll mehr, wurde vielmehr zum Schauplatz heftiger geopolitischer Kontroversen. US-Präsident Donald Trumps Rückkehr befeuere mit seiner Absicht, Grönland zu übernehmen, ein völlig neues Machtspiel, sagt der Forscher Svein Wiegeland-Rottem.
Donald Trump has well created a new game in the Arctic to some extent.
Dennoch wünscht er sich weniger Aufgeregtheit. Dass Trump seine Drohung wahrmacht, glaubt er nicht.
I don't see that coming. I think we have to sober down and look at what is actually happening and not creating this image of anarchy in the Arctic.
Rational spreche kaum etwas für Trumps Absichten. Militärisch seien die USA in Grönland, das zu Dänemark und damit zur NATO gehört, ohnehin präsent und könnten es noch stärker sein, auch ohne sich die Insel gleich einzuverleiben. Das wirtschaftliche Potenzial, vor allem Öl, Gas und Mineralien, werde seit Jahren beschworen. Es sei zwar vorhanden, jedoch in absehbarer Zeit kaum zu vertretbaren Kosten auszubeuten.
All commercial actors would like to find resources easy to extract. And the question is, how many, how costly and how difficult is it?
Im norwegischen Spitzbergen wiederum macht sich Russland breit. Das löst ebenfalls Unruhe aus. Tatsächlich zelebrierten die Russen neulich in Barentsburg, ihrer Siedlung auf dem Archipel, mit einer Motorschlittenparade den Sieg über Nazi-Deutschland. Der Spitzbergen-Vertrag von 1920 legitimiert ihre Präsenz. Die Russen sind aber vor allem mit Patrouillen, militärischen Überflügen und hybrider Kriegsführung, von Cyberangriffen bis zu Desinformationskampagnen, zunehmend aktiv. Doch ergäbe, so Svein Wiegeland-Rottem, eine militärische Übernahme Spitzbergens für Russland keinen Sinn.
Is it militarily strategically interesting for Russia to take over Svalbard? I don't see that.
Als mit Abstand größter Arktis-Anrainerstaat mit der größten Bevölkerung, den stärksten wirtschaftlichen und militärischen Interessen im hohen Norden, sei gerade Russland an Stabilität interessiert. Sonst könne es die Arktis gar nicht nutzen.
Russia is the biggest player in the Arctic. And to have commercial viable activities, you need some sort of stability.
Dazu kommt, die meisten russischen Atomraketen sind, unweit der Grenze zu Norwegen und Finnland, auf der Kola-Halbinsel stationiert. Auch das ist ein Argument dagegen, die relative regionale Stabilität zu gefährden. Das Rennen um die Vorherrschaft in der Arktis sei so Rottem getrieben von mythischen Vorstellungen über unendliche Chancen dort.
It's something the mythical about the Arctic that creates some sort of an interest in the Arctic as such.
Man dürfe aus westlicher Sicht nicht naiv sein, aber zugleich die Fakten nicht ausblenden. Die zeigten, dass alle 9 Arktis-Anrainerstaaten hinter den soliden völkerrechtlichen Regelungen im hohen Norden stünden, nicht zuletzt dem UNO-Seerecht. Und soeben im Mai hätten sich alle Arktis-Staaten zum Fortbestand der wichtigsten regionalpolitischen Organisation bekannt, des Arktis-Rates.
All Arctic states, including US and Russia, agreed that the Arctic Council should still function.
Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine ist er weitgehend lahmgelegt. Jetzt soll er zumindest punktuell, etwa wenn es um Rettungsoperationen oder Wissenschaft geht, wiederbelebt werden. Natürlich sei jede Zusammenarbeit mit einem aggressiven Russland ein Balanceakt, so der Forscher. Doch in der Arktis gehe es eben nicht ohne jede Kooperation mit den Russen. Neu auf die arktische Bühne drängt China. Mit Wissenschaftlern sei es gar schon längere Zeit vertreten, so Gørild Heggelund, die China-Fachfrau am Nansen-Institut.
It has had some history of Arctic research and interests, the Arctic basically science.
Doch nachdem sich China neuerdings als fast arktischen Staat bezeichnet und zudem in einem Weißbuch seine Arktis-Strategie ausbreitet, fragten sich viele, wie weit die chinesischen Ambitionen reichten.
What is China's ambitions or what is China's motives in the Arctic actually?
Svein Wiegeland-Rottem vermutet, es gehe der Führung in Peking, die ihr Land als Supermacht positioniere, zuvorderst darum, überall auf der Welt, also auch in der Arktis, präsent zu sein.
As a superpower, you need to be everywhere in the world.
Und Andreas Östhagen am Nansen-Institut-Forschungsprofessor sagt es so, die Arktis sei auf einmal relevant geworden im globalen Machtspiel der Großen.
The Arctic suddenly is becoming relevant in this global power competition.
Aufgerüstet werde jedoch vorläufig primär rhetorisch. Vor Ort passiere deutlich weniger, was beunruhigen müsste.
At least rhetorically we see it, perhaps not so much in actual actions on the ground.
Ein großer Krieg in der und um die Arktis steht also, so die vorherrschende Meinung am Nansen-Institut, nicht ins Haus. Vorausgesetzt, es verfolgen alle Akteure nüchtern ihre Interessen und sind nicht auf Abenteuer aus.
Afrika, der Kontinent, bricht auseinander. Zwei Erdplatten driften auseinander, die sogenannte Somalia-Platte bewegt sich nach Osten, die afrikanische Platte nach Westen. Und das reißt den afrikanischen Kontinent in zwei Teile. Die sind dann getrennt durch ein Meer, das neu entsteht. Was die Wissenschaft nun auch herausgefunden hat, dieser Prozess geschieht schneller als bislang angenommen. Schneller, freilich nicht nach menschlichem Zeitverständnis, sondern auf einer geologischen Zeitskala. Bislang gingen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nämlich davon aus, dass dieser Prozess noch einige Millionen Jahre dauern dürfte. Doch nun haben sie den Zeitrahmen reduziert auf bloß eine Million Jahre. Möglicherweise sind es noch weniger. Darüber sprach ich mit Sascha Brune vom Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam. Er hat mir zunächst erläutert, was sich da abspielt unter dem afrikanischen Kontinent.
Ja, diese Platten, die Erdplatten, die kaputt gehen, die haben ihre eigene Konsistenz. Und zwar sind die obendrauf bröde, so wie wenn man jetzt Karamell zerbricht. Und unten drunter sind sie duktil, so wie als würde man jetzt etwas Viskoses deformieren, so wie Kaugummi zum Beispiel. Also es gibt Leute, die vergleichen die Erdplatten mit so einem Snickers-Riegel, der oben auch die spröde Schokolade hat und innen drin die duktile Masse. Und in Afrika werden jetzt diese Platten durch große plattentektonische Kräfte auseinandergezogen und auseinandergerissen. Und dabei entsteht dieses Grabensystem, dabei entsteht ein Bruch in der Platte. Und das entsteht aber nicht in einem Moment, sondern das braucht über geologischen Zeiträumen, Jahrmillionen, bis sich dieser Bruch tatsächlich dann bis an den weichen Erdmantel durchgerungen hat und dann die Platten tatsächlich zerbrochen sind und ein neuer Ozean entstanden ist.
Und wie entsteht das neue Meer?
Das ist ein typischer plattentektonischer Prozess. Kontinente werden zerrissen, sie werden wieder zusammengeführt. Und so wie jetzt zum Beispiel der Atlantische Ozean entstanden ist, dadurch, dass Pangea zerbrochen ist, dass Nordamerika von Europa weggedriftet ist, was man jetzt am Mittelozeanischen Rücken bei Island zum Beispiel noch sieht, oder Südamerika ist von Afrika weggedriftet und deswegen haben wir da den Südatlantik, der sich geöffnet hat. Genauso würde sich dann das Meer auch zwischen der somalischen und der afrikanischen Platte bilden, weil die kontinentale Kruste ausgedünnt wird. Die schwimmt sozusagen auf dem weichen Erdmantel und umso dünner man die macht, umso mehr sinkt die Oberfläche ab und irgendwann ist die Oberfläche so tief, dass das Meer einströmt und dann entsteht ein neuer Ozean.
Was verursacht dieses Auseinanderdriften von Erdplatten? Welche Kräfte wirken da?
Ja, da gibt's verschiedene Kräfte, die alle für die gesamte Plattentektonik relevant sind. Das ist einmal, dass die ozeanischen Platten, die schwer sind und in den Erdmantel zurückfallen wollen, die Platten ziehen. Das ist die Zugkraft von den Platten. Es gibt aber auch Gravitationskräfte, die nach oben steigen. Heiße Gesteinsformationen tief in der Erde, die heiß sind, die leicht sind und wie ein Heißluftballon nach oben steigen. Und wenn solche Regionen unter einen Kontinent ankommen, dann heben die ihn an und entsteht wie ein ganz flaches, breites Gebirge. Und dann rutschen die Kontinentalplatten diesen Hang sozusagen runter über Jahrmillionen auf geologischer Zeitskala. Und diese beiden Prozesse sind eigentlich die wichtigsten, die auch für das Zerbrechen von Kontinentalplatten wichtig sind. Und das sieht man da gerade in Ostafrika, dieser zweite Formation, diese heißen Gesteinsformationen, Mantelplumes, die kommen dann mit Vulkanismus einher und genau das sieht man in Ostafrika, da haben wir in Äthiopien große basaltische Provinzen, die alle um die 30 Millionen Jahre alt sind und die mit dem Ankommen von so einem anomal heißen Mantel assoziiert werden.
Nun lese ich von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass Afrika möglicherweise schon in einer Million Jahren auseinanderbrechen könnte und nicht erst in einigen Millionen Jahren. Kommt da Tempo rein?
Wir sehen von dem Südatlantik und vom Nordatlantik in Plattenrekonstruktionen, dass Rifting, also das Zerbrechen von Kontinentalplatten, immer langsam stattfindet und nach 30, 40, 50 Millionen Jahren plötzlich beschleunigt. Auf geologischen Zeitskalen plötzlich. Das heißt, innerhalb von 5 bis 10 Millionen Jahren. Eine Million Jahre finde ich ein bisschen sehr schnell, persönlich, aber da mag jeder vielleicht anderer Meinung sein. Am Ende werden wir nicht mehr da sein, um das zu testen. Aber wir können vielleicht die Anfänge von dieser Beschleunigungsphase tatsächlich miterleben. Das würde sich dann bemerkbar machen, indem wir GPS-Stationen zum Beispiel sehen, dass die schneller sind als das, was geologische Formationen von vor 5 Millionen Jahren uns an Extensionsraten geben. Hat aber nichts unbedingt damit zu tun, dass es jetzt mehr Erdbeben gibt als vor 10 Jahren oder sowas in der Art.
Sehen Sie denn Gründe für diese schnellere Entwicklung?
Ja, da gibt es einen ganz einfachen Grund, den man auch sieht, wenn man zum Beispiel einen Ast zerbricht oder wenn man einen Snickers-Riegel auseinanderzieht. Am Anfang braucht man mehr Kraft und umso mehr die Platte oder der Ast oder die Süßigkeit geschwächt ist, umso mehr die schon zerbrochen ist, umso einfacher wird es, die auseinanderzuziehen. Und wenn jetzt über viele Zehner, ja Millionen Jahren die plattentektonischen Kräfte wirken, dann schwächen die die Plattengrenzen. Das ist ja das, was auch das Zerbrechen ausmacht. Und umso mehr sie geschwächt sind, umso schneller können die gleichen Kräfte die Platten auseinanderziehen. Und deswegen kommt diese Beschleunigung rein auf mehreren Millionen Jahren Skala.
Erklärungen von Sascha Brohne. Er leitet die Abteilung Geodynamische Modellierung am Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam und er ist Professor an der Universität Potsdam. Für heute war's das. Das Echo der Zeit vom Mittwoch, dem 4. Juni mit Redaktionsschluss um 18.40 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Christoph Forster, für die Nachrichten Yvonne Lambricker und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
SRF 1. Und da übernimmt der Ralf Wicki einen guten Abend.
SRF Verkehrsinfo von Viaswiss mit SBB und TCS.
In der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich die Unfallstelle vor Schönbühl wurde geräumt, jedoch noch Stau ab Forsthaus. Dann Stau oder stockend in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland ab Pratteln. In der Region Zürich auf dem Nordring Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz bis zum Brutiseller Kreuz. Mindestens 30 Minuten Zeitverlust. Daher auf dem Westring ab Urdorf Süd und auf dem Nordring Richtung Bern ab Seebach mindestens 45 Minuten Zeitverlust. Röpfeln wir. Röpfeln die vier oben mit dem Chris Ria und nach seinem Dusch in der Mauer kommen wir zum Sport.
Touché d'amour. Yours is a sunny day. Of this I'm sure. Blowing my clouds away. I just don't know what this could do to me. I only want it to be. Touché d'amour. Touché d'amour. Touché d'amour. Sailing around the room like never before. Could never have come too soon. I want this dance to last forever. For it to last forevermore. Touché d'amour. Touché d'amour. Yeah.
vor 7 Uhr.
SRF Sport.
Zum Sport und zum Beat-Sprecher und dann zum Tennis. Gell, Beat-Sprecher, man kann sagen, bei den Frauen ist es beim French Open viel überraschender als bei den Männern.
Oh ja, definitiv. Das ist definitiv so bei den Frauen. Da schreibt eben gerade die Französin Louise Basso ein Tennismärchen. Die 22-jährige Französin, die Weltnummer 361, hat sich heute bis ins Halbfinale vorgespielt. Man reibt sich auch ein bisschen die Augen bei mir ins Tennislexikon und findet raus, so eine hohe Nummer hat seit 40 Jahren nicht mehr in ein Grand Slam Halbfinale geschafft, wie jetzt eben die junge Französin. Louise Basso hat am Nachmittag die Weltnummer 6 draus sind, Mirja Andreeva in 2 Sätzen im Viertelfinale geschlagen, 7-6 und 6-3. Im Halbfinale wartet sie jetzt auf sie, die US-Amerikanerin Coco Gauff. Die hat das US-Duell gegen Madison Keys in 3 Sätzen gewonnen. Der andere Halbfinale, der ist seit gestern ja klar. Da spielt Sabalenka gegen Inga Swiatek. Also eine riesige Überraschung bei den Frauen, bei den Männern. Da geht es ein bisschen wie erwartet zu und her heute im Viertelfinale. Dann haben wir den top gesetzten Italiener, den Yannick Sinner, der Kasach Alexander Bublik in 3 Sätzen geschlagen und steht jetzt im Halbfinale. Sein Gegner wird jetzt ermittelt im Abendspiel zwischen dem Novak Djokovic und dem Alexander Zverev. Gehen wir noch schnell zum Eishockey. Nächstes Jahr ist schon die Eishockey-WM in der Schweiz. Und jetzt ist klar, gegen welche Länder die Schweizer dann in der Vorrunde spielen müssen. Da wartet der Titelverteidiger die USA, Finnland, Deutschland, Lettland, Österreich, Ungarn und der Aufsteiger Großbritannien. Schwingen. Der Schwingerkönig, der Joel Wicki, muss pausieren. Er hat sich im Training am Knie verletzt, muss einen kleinen Eingriff machen und fällt darum 2 bis 3 Wochen aus. Das heisst, wie sein Management heute bekannt gibt, er wird das Bergkranzfest auf dem Stoss und das Urnenkantonal jetzt Andermatt verpassen. Zum Fußball. Für die Schweizer Fußballerinnen ist es so ein bisschen schlimmstmögliche Szenario überhaupt, das eingetroffen ist. Die Schweizerinnen haben nach der 0-2 Niederlage gestern in der Nations League gegen Norwegen sind sie Gruppenletzte geworden und steigen darum aus der höchsten Gruppe ab. An das denkt jetzt aber im Moment noch niemand. Jetzt liegt der Fokus zuerst einmal auf der Heim-EM, die genau in 4 Wochen anfängt. Daniel Spichtig, du begleitest für uns Schweizer Team. Wie sind die Schweizerinnen mit dem Dämpfer umgegangen?
Gerade nach dem Match gestern haben sie die Köpfe schon hangen und die einen haben auch Tränen in den Augen gehabt. Aber dann sind sie im Kreis zusammengestanden und dort hat die Kapitänin Lia Welti ihren Teamkolleginnen Mut gemacht und sie animiert, positiv für sie zu schauen. Und das haben sich dann die Spielerinnen zu Herzen genommen, schon in den Interviews, zum Beispiel auch die Verteidigerin Viola Galligaris.
Wie Lia gesagt hat, im Kreis, wir haben extrem viel Erfahrung gewonnen durch halt die Zahl der Niederlagen, aber trotzdem haben wir gute Phasen. Und denen müssen wir jetzt einfach Vertrauen tanken für die.
Bleiben wir gerade bei diesen guten Phasen. Auf was können die Schweizerinnen aufbauen?
Auf dem Spiel von gestern. Sie haben gekämpft und man hat wirklich von außen gesehen, der Wille ist da. Und sie haben auch sehr schöne Spielzeuge drin gehabt und Passkombinationen. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben sie den Ball schön in der eigenen Reihe laufen und haben so das Spiel absolut dominiert.
Und gleich haben sie eben 0-1 verloren und da sind wir bei der grössten Baustelle. Das ist das Goalschiessen, immer noch.
Ja, schon bei den Testspielen im letzten Herbst haben wir über das geredet. In den letzten 8 Spielen haben die Schweizerinnen nur gerade 4 Goal geschossen, 3 davon in einem Spiel. Der Match gestern hat gezeigt, dass die Schweizerinnen nicht einmal dort treffen, wenn sie überlegen sind. Sie sind zwar in die gefährliche Zone gekommen, aber dann ist entweder der letzte Pass zu ungenau gewesen oder sie haben einfach zu lange gewartet und fast nie geschossen. Darum sagt die ehemalige Nationalspielerin und SRF-Expertin Rachel Rinast.
Ich glaube, dass man jetzt in den kommenden Wochen hart und akribisch daran arbeiten muss, effizient zu werden, vor allem was den Torschuss anbelangt und nicht sterben in schönen Spielen wollen, sondern man muss überzeugt sein in den Aktionen, die man hat und kämpfen. Es ist eine Heim-EM.
Am Schluss gehört man es daraus, Rachel Rinast ist überzeugt, dass noch mehr möglich ist, dass die Schweizerinnen auch, wenn es ums Kämpfen geht, noch Luft nach oben haben.
4 Wochen bleiben noch zum daran arbeiten. Zuerst gibt es jetzt eine Verschnaufpause für die Spielerinnen und dann geht es dann am Pfingstmäntig los mit der ersten Woche vom Vorbereitungscamp. Morgen in einer Woche fahren sie los. 500 Kilometer und 7000 Höhenmeter vor sich. Tour de Suisse von den Frauen startet am 12. Juni in Gstaad im Berner Oberland. Am Start ist dann auch eine, die erst gerade im Mountainbike auf sich aufmerksam gemacht hat. Ginia Calori, warum sie jetzt aber auf die Strasse bei dem grossen Rennen mitmacht, der Lionel Lottmüller erklärt es.
In der U23-Kategorie hat Ginia Calori schon richtig abgeliefert. Medaille an der WM, Podestplatz im Weltcup und auch auf dem Gesamt-Weltcup-Podest ist sie schon gestanden. Und auch in der Elite hat die 22-Jährige die ersten Rennen hinter sich. Aber eben, alles auf dem Mountainbike.
Weil ich ziemlich eine Quereinsteigerin bin und erst eigentlich seit gut 3 Jahren jetzt durch den Velo fahren, bin ich so ziemlich direkt einfach in Mountainbikesport reingerutscht und es ist ziemlich schnell, ziemlich gut gelaufen.
Und jetzt steht sie vor der Tour de Suisse in einem Strassenrennen. Weil das Reinrutschen in Velosport, das hat einen grossen Nachteil. Sie hat viele Jahre Nachwuchsarbeit verpasst und die muss sie jetzt aufholen. Virginia Calori fehlt quasi die Grundausbildung auf dem Velo.
Wenn man noch jünger ist, bis aus 17 und 19, tut man noch Disziplinen übergreifend. Ja, sich weiterentwickeln macht man eigentlich wie noch alles, was ich wie gar nicht hatte. Und darum, ja, ist das wie mega wichtig für meinen, sag jetzt mal, ganzen Teller, den ich füllen tue, dass ich meine Erfahrung auf der Strasse holen kann und mir sicher auch fürs Biken mega viel bringt und umgekehrt auch.
Selbstzeit auf der Strasse ist also etwas zu lernen, was dann auch im Mountainbike hilft. Die Rennen dort werden immer taktischer und schneller, sagt Ginia Calori. Und?
Am besten lernt man die Sache einfach wirklich auf der Strasse.
Das von Swiss Cycling gegründete Team Nexettis ist für junge Schweizer Fahrerinnen gegründet worden. Ein kleines Team, das sich intensiv um Nachwuchshoffnungen kümmert. Und genau das hilft der Ginia Calori, also genau bei so Sachen, die sie jetzt eben aufholen muss. Die Positionierung, das Verhalten im Rennen, Situationen lesen. Der Fokus bleibt im Moment aber auf dem Mountainbike. Und gleich hat sie sich auch an der Tour de Suisse die ein oder andere Etappe vorgenommen, um etwas zu zeigen.
Ich speziell, ja, werde sicher bei den Bergen etwas probieren. Schauen wir, wie weit ich mithalten kann. Und dann auch, es ist cool, um wirklich mal den 1-zu-1-Vergleich zu sehen, wie man als Team und auch persönlich mit den absolut besten der Welt auf der Strasse steht.
Ginia Calori schielt also auf die Bergetappe bei ihrem bis jetzt grössten Strassenrennen, ohne dabei das Mountainbike aus dem Blick zu verlieren.
Am 12. Juli startet sie eben zur Tour de Suisse. Und an ihrem letzten Tag startet dann die Männer. Die fahren dann am 15. Juni zur Küsnacht los. Sie haben 8 Etappen, 1300 Kilometer und über 20.000 Höhenmeter vor sich.
To porque una amiga de buena fe te aconsejaba que no tenías futuro, que no sería nada. Un día de este mundo una relación conmigo empezaba. Yo nunca supe la explicación de lo que iba pasando. Sí me preocupaba que al pasar del tiempo me ibas rechazando. Ajeno a todo, quise salir de mis sentimientos, ya que mis palabras se las estaba llevando el viento. Y ahora me entero yo que tu amiga, con sus razones, no me quería a tu lado, sin conocer la verdadera historia que a mí me ha tocado vivir. Sin preguntar, quiso destruir el amor que siento por ti, pero la realidad de esta vida es que el amor se crece, se sobrepone a lo que se atraviesa, al consejo de una amiga, a lo que diga la gente, a momentos malos, caramba, hay que darle frente. Y es que el amor se crece, se sobrepone a lo que se atraviesa, al consejo de una amiga, a lo que diga la gente, a momentos malos hay que darle frente.
¿Qué importa si tu amiga no quiere? Dime qué importa, corazón, si tú a mí me prefieres. Pues no estés diciendo
se soporta. ¿Qué importa?
¿Qué importa si tu amiga no quiere? Dime qué importa, corazón, si tú a mí me prefieres. Después no estés diciendo que tú no me provocas. Si ayer me regalaste a la orilla del mar un besito en la boca.
Ese besito en la boca.
Coge lo que te toca. Coge lo que te toca. Coge lo que te toca.
Niña.
Coge lo que te toca.
Titi.
Coge lo que te toca.
En las cosas del amor tiene su proceso, en las cositas del amor, todo tiene su proceso, y si tu amiga no entiende eso, pon de tu parte y rebasa eso, como dice el coro, ay por Dios,
pon de tu parte y rebasa eso,
te voy a enseñar cuál es el proceso,
pon de tu parte y rebasa eso,
pon de tu parte y rebasa eso.
SRF Verkehrsinfo.
Vorsicht in Graubünden auf der A13, Bellinzona, San Bernardino zwischen Pian San Giacomo und San Bernardino. In beiden Richtungen besteht Gefahr wegen Tieren auf der Fahrbahn. In der Westschweiz ist die A20 Richtung La Chaux-de-Fonds zwischen Neuenburg-Vassion und Valognes gesperrt wegen ausgelaufener Flüssigkeit. In der Region Winterthur ist die A4 Richtung Winterthur zwischen Kleinandelfingen und Henggard gesperrt wegen eines Unfalls. Dann Stau oder stockend in der Region Zürich auf dem Nordring Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz.
Die Nachrichten von SRF um 7 mit Dominik Brandt. Die Schweiz solle ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz bekommen. Das will die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus. Sie präsentiert ihre Forderungen anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens. Das Gesetz solle alle Formen von Diskriminierung abdecken. Damit könnten bestehende Lücken im Rechtsschutz geschlossen werden. Die Kommission gegen Rassismus ist der Meinung, dass der heutige Schutz vor rassistischer Diskriminierung ungenügend sei. 17% der Bevölkerung in der Schweiz hätten angegeben, innerhalb der letzten 5 Jahre Opfer von rassistischer Diskriminierung geworden zu sein. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus ist eine außerparlamentarische, unabhängige Kommission. Sie wurde 1995 vom Bundesrat eingesetzt. Das Parlament will das sogenannte Kartellzivilrecht stärken. Künftig sollen deshalb Privatpersonen und die öffentliche Hand Zivilklage einreichen können, wenn sie von unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen betroffen sind. Der Nationalrat stimmte heute als zweiter Rat einer Teilrevision des Kartellgesetzes zu. Wegen umstrittener Punkte geht die Vorlage allerdings wieder zurück an den Ständerat. Der Kanton Bern bekommt kein strengeres Hundegesetz. Der Grosse Rat, das Kantonsparlament, hat einen Vorstoß aus den Reihen der Grünen abgelehnt. Dieser wollte, dass gewisse Hunde im Kanton Bern nur noch mit einer Bewilligung gehalten oder gar verboten werden dürfen, um die Bevölkerung besser vor Angriffen zu schützen. Es wurde darauf hingewiesen, dass angrenzende Kantone wie das Wallis und Freiburg, Solothurn und Aargau wesentlich strengere Hundegesetze hätten.